heute noch einmal einen Abend über Römer Kapitel 8, ein paar Verse. Wir sind ja gestern bis Vers 5 gekommen. Römer 8 geht es um das Thema der Gläubige und der Heilige Geist. Es ist möglich, im Sieg zu leben, es ist möglich, Sieg zu haben, es ist möglich, ein Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Das hat Gott möglich gemacht durch den Heiligen Geist. Das haben wir gestern uns angesehen. Es sind hier noch ein paar Dinge, noch ein paar Verse, die wir uns hier näher anschauen wollen. Wir waren in Vers 5 gewesen, es heißt ja, die nach dem Fleisch sind, können sinnen auf das, was des Fleisches ist. Aber die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Er stellt die zwei jetzt gegenüber. Grundsätzlich sind Menschen, die nicht gläubig sind, sind Menschen, die nach dem Fleisch sind. Oder die, ja, nach dem Fleisch sind. Und Menschen, die gläubig sind, sind Menschen, die nach dem Geist sind. Nur ist es so, dass wir als Christen auch nach dem Fleisch wandeln können. Leider. Das wissen wir immer wieder, das wissen wir und das stellen wir öfters fest. Aber es sollte nicht so sein. Wir sollten nach dem Geist wandeln. In Vers 4 hat er gesagt, am Ende von Vers 4, wir, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Die nach dem Fleisch sind, da möchte ich noch ein paar Dinge gerne da hinzufügen. Es geht hier immer um das Denken. Er sagt, die nach dem Fleisch sind, die denken, die sind bedacht auf das, was des Fleisches ist. Was ich bin, das denke ich. Und was ich denke, nach dem richte ich mich aus. Was bin ich? Ja. Ich soll das pflegen, was ich bin. Mein Wesen. Und die Frage ist, als was verstehe ich mich? Verstehe ich mich in erster Linie als Leib oder verstehe ich mich als Geist? Wir pflegen ja unseren Leib durch Kleiden und Essen und Trinken und gesund erhalten. Und im Geistlichen pflegen wir unseren inneren Menschen durch geistliche Speise und Gemeinschaft und Wort Gottes und Nachdenken und Gebet und verschiedene Dinge. Fleischlich sein heißt, fleischlich gesinnt sein heißt, dass man auf das Irdische, auf das Hier und Jetzt ausgerichtet ist. Dann ist mir wichtig, was meinem Leib wichtig ist. Das Äußerliche, dass es mir äußerlich gut geht und Nahrung und Wärme und Gesundheit und gute Luft und Ruhe und Erholung und keinen Stress und Genuss und Genuss für den Gaumen und Genuss für Geschlechtlichkeit und Ohren und Tastsinn und Geruchssinn und Geschmackssinn. Und ein gesicherter Arbeitsplatz, damit ich genug Geld habe, mir alles leisten kann, was ich will. Also man lebt für das Hier und für das Jetzt. Grundsätzlich müssen wir das sowieso. Wir müssen ja auch für die irdischen Dinge schauen. Aber die Frage ist, wo ist die Priorität, oder? Und wir haben dann gesprochen, es geht hier um eine Beziehung zu Gott. Die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Und wenn man jemanden liebt, dann denkt man gerne an ihn. Sinnen, denken. Und jemand hat einmal gesagt, von einem schwerhörigen Kanadier, der war blind und schwerhörig. Und da haben sie ihn gefragt, liebst du Gott? Und dann hat er gesagt, ja, woher weißt du das? Ja, ich denke immer an ihn. Wenn man jemanden liebt, dann denkt man an ihn. Wenn ich von der Bibel lebe, dann werde ich beginnen, so zu denken wie die Bibel. Die nach dem Geist ausgerichtet sind, die denken an die Dinge, die des Geistes sind, die zum Geist gehören. Und dann werden sie davon geprägt. Und ich denke, wo wir heute unser Problem haben, ist, dass wir sehr stark geprägt werden nach dieser Welt, nach dem Leben dieser Welt. Und wir müssen uns bewusst sein, alles, wo wir uns aussetzen, da werden wir geprägt. wenn ich mein Denken der Welt aussetze, wenn ich so denke, wenn ich viel aufnehme von der Welt, dann werde ich mit der Zeit auch geprägt wie die Welt. Wenn ich mir Filme anschaue, wie die Menschen dort reden und dort sich kleiden und dort sich benehmen, dann werde ich mit der Zeit das übernehmen. Ja. Wir haben in der Welt eine gewisse Rolle, zum Beispiel die Frauen haben eine neue Rolle übernommen. Man nennt das die Emanzipationsbewegung. Die Frau hat sich befreit vom Manne. Ja, sie ist selbstständig. Sie lässt sich nicht mehr, will sich nicht mehr unterordnen dem Manne zum Beispiel. Ja. Das ist die Emanzipationsbewegung. Und das Kind soll sich emanzipieren von den Eltern, das heißt befreien von den Eltern. Und dieses Denken wird natürlich geprägt in der Welt. Und wenn ich mich dem viel aussetze, dann merke ich mit der Zeit, färbe ich ein bisschen ab. Dann denke ich auch so, wie die Welt denkt. Alles, was wir uns anhören, bestimmt uns. Alles, was wir uns anschauen, alles prägt uns. Alles wird gespeichert. Alles formt mein Denken. Jetzt ist die Frage, wovon lasse ich mein Denken formen? Lasse ich mein Denken formen von Gott, von heiligen Menschen, die den Herrn lieben und das umsetzen in die Praxis, von der Bibel? Oder lasse ich mein Denken bestimmen von der Welt? Deshalb ist es, wir haben gestern das betont, deshalb ist es so wichtig, dass wir Zeit brauchen mit Gott, Nähe, Zeit, wo wir an Gott denken. Das Wort Gottes, dass uns das wichtig ist. Davon haben wir gestern gesprochen. Denken heißt auch kommunizieren, denn über mein Denken kommuniziere ich mit Gott. Wenn wir beten, dann denken wir ja auch, oder? Dann denken wir auch an Gott. Und der Heilige Geist, der macht uns einige Dinge wichtig, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gottes Wort aufnehmen, wenn wir auch über verschiedene Wahrheiten aus der Schrift nachdenken. Gott kann uns dann einiges klar machen. Der tut das zuerst einmal über das Denken, nicht über die Gefühle. Ja, es ist nicht so, dass wir immer es nötig haben, dass wir Gott spüren. Manche Leute, man geht hinaus in die frische Luft und in den Wald und die Sonne scheint so warm und sie denken, es ist wunderbar, Gott ist mir so nahe. Und am nächsten Tag, dann regnet es und dann ist alles kalt und dann ist Gott weit weg. Nein, das ist er nicht. Ja. Natürlich haben wir andere Gefühle, wenn es schönes Wetter und warm ist, als wenn es draußen feucht und kalt ist. Oder wir lassen uns oft von Gefühlen leiten, aber das sollen wir nicht. Wir haben keine Verheißung, dass wir Gott immer spüren müssen. Gar nicht. Steht nicht in der Bibel, dass wir ihn mit den Sinnen spüren. Aber er hilft uns. Also wir lernen es nicht nach unseren Gefühlen zu leben, sondern wir lernen es nach dem Wort Gottes zu leben. Das machen wir schon ganz am Morgen. Wir stehen auf und wir denken an Gott. Wir stürzen uns in die Bibel, nicht wir stürzen uns in den Kaffee oder stürzen uns in das Mobiltelefon oder sonst irgendwohin. Wir stürzen uns in die Bibel und wir lesen ein bisschen, wir denken nach, wir beten und dann sind unsere Gedanken schon in die richtige Richtung gepolt. Also wir leben ja nicht vom Brot allein und von den irdischen Dingen allein, wir leben auch von jedem Wort Gottes. Ein Leben nach dem Fleisch ist ein Leben für das Hier und Jetzt, für die diesseitige irdische Welt. Ein Leben nach dem Geist ist ein Leben für Gott und mit Gott, für die jenseitige Welt. Letztlich geht es um die andere Welt. Die irdische Welt ist nicht die wichtige Welt. Die irdische Welt hat nicht die erste Priorität. Die geistliche Welt ist die wichtige Welt. Und wir werden nur dann für unsere irdische Umwelt zum Segen sein und zum Nutzen sein, wenn wir uns nach der geistlichen Welt ausrichten. Wenn wir das tun, dann werden wir ein Segen sein und eine Freude für die Menschen in der irdischen Welt. Nur der mit Gott in Verbindung steht, kann in dieser Welt wirklich ein Segen sein, ein Mensch sein, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Das lernen wir immer wieder auf jeder Seite der Bibel, oder fast auf jeder Seite in den neutestamentlichen Briefen, wird uns das irgendwie klar gemacht, für welche Welt wir leben sollen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns also Zeit nehmen für die Stille. Der Psalmist sagt im Psalm 73, Vers 28, Gott zu nahen ist mir gut. Das tut mir gut. Er weiß, das ist gut für mich. Ob ich mich fühle, jetzt gerade in Stimmung bin oder nicht, das ist gut für mich. Beim Essen ist es ja auch so. Ich weiß, Salat essen ist gut für mich. Und vielleicht mag ich aber nicht Salat. Aber ich esse trotzdem Salat, weil er gut ist, weil er gesund ist. Ja? Oder andere Dinge, ja? Wo ich weiß, das ist gesund. Und mit der Zeit kommt man auf den Geschmack. Und bei Gott ist es auch so. Gott ist, es ist gut, dass ich mich in die Nähe Gottes begebe. Und mit der Zeit komme ich auf den Geschmack. Wenn mir der Körper das Wichtigste ist, dann mache ich Körperpflege. Dann ist die Körperpflege das Wichtigste überhaupt. Wenn mir der Geist wichtig ist, dann mache ich zuerst einmal Geistespflege und der Körper kommt nachher. Ich muss mir klar sein, was bin ich eigentlich in erster Linie? Was bin ich? Ich bin zuerst ein Kind Gottes. Das ist das Wichtigste. Und weil ich ein Kind Gottes bin, deshalb pflege ich diese Beziehung zu Gott. Das ist die wichtigste Beziehung, die es gibt. Und dann bin ich noch ein Ehemann. Deshalb pflege ich eine Beziehung zu meiner Frau. Und ich bin ein Vater. Deshalb pflege ich Beziehung zu meinen Kindern. Und ich bin ein Bruder. Deshalb pflege ich Beziehung zu meiner Schwester und zu meinen Brüdern. Und so weiter. Wir sind Beziehungsmenschen, aber die wichtigste, das Erste ist immer Gott. Ich muss mir klar werden als Christ, in welcher Welt ich eigentlich lebe. Viele von uns denken so, oder normalerweise denkt man so, ich lebe hier in Blankenheim. Das ist die Welt, in der ich lebe. Aber Paulus denkt nicht so. Paulus sagt, die Welt, in der ich lebe, ist zuerst einmal Christus. Gott hat mich hineinversetzt in Christus. In Epheser 2, Vers 6 sagt er, ich muss mal das aufschlagen, Epheser 2, Vers 6, er hat uns auferweckt und zusammen mit ihm sitzen lassen in den himmlischen Bereichen in Christus Jesus. Also er hat uns zusammen mit ihm, mit Christus, dorthin gesetzt in der Himmelswelt in Christus Jesus. Es gibt eine andere Welt, die sehe ich zwar nicht, aber ich bin durch Jesus Christus mit dieser anderen Welt verbunden. Und ich wohne, in gewissem Sinn, wohne ich in der anderen Welt. Ich kann sie noch nicht so genießen. Aber wenn ich einmal gestorben bin, werde ich sie ganz genießen. Ja, aber jetzt nicht. Jetzt kann ich sie nicht mit meinen Fühlen und Spüren und Hören und Riechen und so weiter. Aber ich kann trotzdem wissen, meine wichtigste Beziehung ist mit dem Christus von dieser anderen Welt. Ich bin also zuerst einmal ein Mensch, der im Himmel wohnt. Philipper 3, ja, Sie kennen diese Stelle. Philipper 3, Vers 20. Denn unsere bürgerliche Heimat ist in den Himmel. Also in der Schweiz, da heißt es, was ist Ihr bürgerlicher Heimatsort? Und dann steht da, was weiß ich, Ephretikon oder Rafts oder irgendwas, ja, der bürgerliche Heimatsort. Aber der wichtigere bürgerliche Heimatsort ist der Himmel. Das ist der eigentliche bürgerliche Heimatsort. Und denn unsere bürgerliche Heimat ist in den Himmel. Von dort her erwarten wir unseren Retter. Und dann haben wir noch die Stelle in Kolosser, Kapitel 2. Kolosser 2. Vers 20, da sagt Paulus, wenn ihr also mit dem Christus, den elementaren Dingen der Welt gestorben seid, warum lasst ihr euch als solche, die in der Welt leben, Satzungen auferlegen? Fasse das nicht an und koste das nicht und berühre das nicht und so weiter. Was mir hier auffällt, ist, Paulus sagt, ihr seid mit Christus gestorben der Welt. Warum lebt ihr jetzt noch so, als ob ihr in der Welt wäret? Also warum lasst ihr euch noch so, als ob ihr in der Welt das euer Zuhause hättet? So, warum benehmt ihr euch so? Und lebt nach Satzungen. Ihr lebt ja nicht mehr in der Welt. Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr also mit Christus auferweckt worden seid, so suche das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen worden zusammen mit Christus in Gott. Das heißt, dort ist die wahre Heimat. Also ich bin schon auch hier, mit meinem Körper wohne ich hier und ich muss mich auch eintragen lassen und muss mich melden bei der Behörde. Das ist meine Heimat hier, ja, das ist richtig. Aber meine eigentliche, wirkliche Heimat ist im Himmel. Und ich lerne jetzt als Christ mehr und mehr, dass ich mich mit der anderen Welt in Verbindung setze. Wenn ich aber das nicht tue, wenn ich ganz für diese Welt aufgehe, ja, und mich ständig bombardieren lasse, alle meine Sinne von dieser Welt bombardieren lasse, und wenn ich mich kitzeln lasse und reizen lasse von links und rechts und alles ist schön und wunderbar und hier und das, das darf ich nicht verpassen, überall, ich lebe so richtig fest in der Welt, was geschieht dann? Dann verliere ich das andere völlig aus den Augen mit der Zeit. Und das wird mir auch gar nicht mehr wichtig. Und dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich merke, dass die anderen Kräfte viel stärker sind. Die ziehen mich ständig hin zum Sündigen. Und die Kraft des Geistes, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, das verfliegt. Also, es ist wichtig, dass wir Christen lernen, wo unsere Heimat ist. Und wir müssen tief verwurzelt sein im Wort Gottes, in der Beziehung zu Jesus Christus, zum Vater. Da müssen wir tief verwurzelt sein. Dann können wir in dieser Welt zum großen Segen sein. Jemand hat mal gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht mehr so stark wie früher auf das hinhören, was die Welt sagt. Wir können heute nicht mehr so die Zeitung lesen wie früher. Christliches Gedankengut beherrscht heute die Bereiche Politik, Sport und Kultur nicht mehr so wie früher. Wir müssen aufpassen, was wir von den Massenmedien aufnehmen. Es gibt heute wenig Gutes zu lesen und zu hören. Heute ist viel weltliches Denken in der christlichen Kommunikation hineingekommen. Auch in viele christliche Bücher sind weltliche Strömungen und Strukturen hineingekommen. Es ist schwerer. Wir werden in vermehrtem Maße vorsichtig sein müssen, was wir von der Welt hören und lesen und anschauen. Und wir werden in vermehrtem Maße auswählen müssen, auch was christliche Literatur betrifft. Wir werden mehr das alles mit der Bibel vergleichen müssen. Es gibt Menschen, die lesen viel Bücher und wenig die Bibel. Das ist nicht gesund. Wir sollen viel die Bibel lesen. Ich lese auch viel Bücher, aber ich versuche und ich bete, dass ich Dinge lese, die mich ins Bibelstudium hinein wieder führen. Und es ist gut, wenn wir uns da gegenseitig ermutigen und aufmerksam machen. Komm, schauen wir mehr in die Bibel hinein. Dann wird uns die andere Welt wichtig. Das ist heute eine ganz große Not, vor allem unter jungen Menschen. Junge Menschen heute sind ungeheuer stark bombardiert von allen möglichen Seiten und werden sehr schnell abgelenkt von Jesus Christus. Das ist ein ganz großes Problem heute. Wo sind die jungen Leute, die viel Zeit mit Gebet verwenden und die viel Zeit mit Gott selber verbringen und ihm sich zur Verfügung stellen? Wir brauchen solche Menschen. Beten wir darum. Und wenn wir einen Kampf verspüren, beten wir für diesen Kampf, dass wir sagen, Herr, ich möchte wieder mehr Zeit für dich finden. Hilf mir, dass ich Zeit finde. Der Herr hilft uns schon, dass wir Zeit finden. Zurück zu Vers 6. Denn das Sinnen des Fleisches ist der Tod, das Sinnen des Geistes aber ist Leben und Frieden. Er stellt hier wieder gegenüber das fleischliche Denken, das in der Welt normal ist, und das geistliche Denken. Also, Vers 7, weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig, denn es vermag das auch gar nicht. Also er spricht hier von der Gesinnung. Die Gesinnung des Fleisches ist tot. Warum? Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Das Fleisch möchte nicht Gott dienen. Das ist seit Adam so. dass in dem Fleisch hat die Sünde, der Zug zur Sünde, die Neigung zur Sünde Platz genommen. Und der Herr Jesus hat mir gesagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, wird aus dem Fleisch geboren und er ist Fleisch. Das ist nicht nur Leib, sondern er ist diesseitig. Das ist, am Anfang ist das ja ganz natürlich. Das Kind muss die Welt kennenlernen. Ja, das fängt mit den 5 Sinnen an zu schauen und hören und zu tasten und will alles kennenlernen. Natürlich, aber das Kind muss auch von Anfang an Gott kennenlernen. Was beten heißt und so weiter. Jedenfalls, die Gesinnung des Fleisches ist deshalb tot, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Und Feindschaft gegen Gott ist tot. Das Sinnen des Geistes aber ist Leben und Friede. Der Heilige Geist, der in uns Platz genommen hat, der bewirkt Leben und Friede. Friede heißt so viel wie Shalom. Shalom im Hebräischen heißt Wohlergehen. Da geht es der Seele gut. Und genau deshalb ist der Heilige Geist uns gegeben, dass wir jetzt dieses neue Leben leben können. Ich habe das gestern schon gesagt. Gott hat seinen Sohn gesandt und Gott hat seinen Geist gesandt. Und der Geist ist jetzt dazu da, damit ich jetzt so leben kann, wie Gott es möchte. Das kann nur der Geist. Das kann nur der Geist Jesu Christi. Deshalb brauche ich ihn jeden Augenblick. Paulus sagt, ich bin stark für alles durch den, der mich mächtig macht, kräftig macht. Christus, Philipper 4, Vers 13. Also die Kraft ist vorhanden, aber die ist nicht automatisch vorhanden. Die wirkt nicht automatisch. Die Kraft des Geistes, das Gesetz des Geistes, des Lebens, wir haben ja dieses Beispiel gehabt von der Hebekraft, die Kraft, die den Kugelschreiber hebt, ja, oder vielleicht sogar hoch befördert, ja. Das ist eine andere Kraft, und die ist stärker als die andere, aber sie wirkt nicht automatisch. Sie wirkt nur dann, wenn ich dem Herrn sage, Herr, du sollst, ich sage ja zu dir, mach du das, und ich bin bereit, mich selbst zu verleugnen. Nicht ich, sondern du. Dann kann der Herr wirken. Das Sinnen des Geistes ist Leben und Frieden. Also das neue Leben, das ist der Heilige Geist, das ist der Geist von Jesus und der bewirkt in mir Frieden. Das neue Leben, das ich habe, ist nicht etwas, das ich in die Tasche stecke und jetzt trage ich das neue Leben mit mir als Christus und als Christ und jetzt muss ich immer aufpassen, dass ich das neue Leben nicht verliere. Nein, das neue Leben ist der Herr Jesus selber, der in mir wohnt durch den Heiligen Geist. Und in dem Maße, in dem ich mit ihm verbunden bin und in dem er, kann er zum Ausdruck kommen und dann kann Frucht entstehen. Das hatten wir gestern. Vers 7, das Sinnen des Fleisches ist tot. Vers 7, weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Feindlich gegen Gott. Denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig. Es vermag das auch gar nicht. Also das Fleisch kann sich Gott nicht unterordnen. Es rebelliert. Es kann das gar nicht. Es kann nicht gehorsam sein. Das Fleisch kann das nicht. Es ist unmöglich. Ich von mir aus kann Gott nicht gehorsam sein. Aber durch Jesus Christus kann ich gehorsam sein. Der Herr Jesus Christus möchte das in jedem von uns bewirken. Und wir beten darum und sagen, Herr, bitte erinnere mich daran, dass ich gehorsam bin. Vom Fleisch her neigen wir immer zu Egoismus. Da wollen wir selber im Mittelpunkt stehen. Ich. Vers 8. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das sind die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die haben ihr Lebenselement im Fleisch. So wie die Kaulquappe im Wasser, die im Fleisch sind. Also ein Christ, mit dem ist es anders. Ein Christ, der ist im Geist. Ein Christ ist in einer anderen Welt. Gott hat ihn in Christus hineinversetzt. Der Christ ist in Christus. Aber der natürliche Mensch, der nicht wiedergeborene Mensch, ist im Fleisch. Das heißt, im Diesseits. Der lebt im Hier und Jetzt. Und für ihn gibt es kein Außerhalb. Es gibt nur diese Welt hier und jetzt. Und deshalb wandelt er auch nach dem Fleisch. Der kann gar nicht nach dem Geist wandeln, weil der Heilige Geist nicht in ihm wohnt. Wir können schon nach dem Heiligen Geist wandeln. Wir sollen sogar jeden Tag nach dem Heiligen Geist wandeln. Leider können wir auch manchmal nach dem Fleisch wandeln. Die Möglichkeit besteht. Aber dann sollen wir Buße tun. Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Ihr seid nicht im Fleisch. Sondern ihr seid im Geist. Wer sagt das? Wir haben einen anderen Wohnort. Das ist unser Zuhause. Christus. Im Geist ist dasselbe wie in Christus. Wir sind in ihm, im Geist, wir sind in Christus. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Das heißt, wenn ihr Christen seid. Wenn ihr Christen seid, dann seid ihr in Christus. Wenn der Heilige Geist in euch wohnt, dann seid ihr in Christus, dann seid ihr im Geist. Dann ist das der neue Lebensbereich, in dem ihr zu Hause seid. Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist dieser nicht sein Eigentum. Also wenn jemand den Geist des Herrn Jesus, den Geist, den Heiligen Geist nicht hat, dann gehört er nicht dem Herrn Jesus. Der Geist Gottes und der Geist Christi und der Heilige Geist ist alles dasselbe. Es sind nicht drei Geister, es ist ein Geist. Der Geist des Vaters, der Geist des Sohnes und der Heilige Geist ist ein Geist. Wir glauben nicht an drei Geister. Wir glauben an einen Geist. Nein, einen Gott, der hat aber nur einen Geist. Das ist der Geist Christi und das ist der Heilige Geist. Also, ihr seid im Geist. Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Der Heilige Geist wohnt ab dem Moment in uns, in den Menschen, sobald man Christus aufnimmt. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt und er nimmt den Herrn Jesus als Retter an, dann wohnt der Heilige Geist in den Menschen. Gott kommt in den Menschen hinein. Gott der Vater und Gott der Sohn kommen in den Menschen hinein, und zwar durch den Heiligen Geist. Nicht körperlich, der Herr Jesus kommt nicht mit seinem Herrlichkeitsleib hinein, sondern er kommt durch den Geist hinein. Der Heilige Geist ist es, der jetzt es macht, dass Gott in uns wohnt. Und wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, unser Sein, unser Wesen, unser Körper sogar, ja, ist jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist jetzt in uns wohnt. Vers 10. Aber wenn Christus in euch ist, ist der Leib zwar tot wegen der Sünde, andererseits der Geist Leben wegen der Gerechtigkeit. Jetzt kommt er noch einmal auf den Leib zu sprechen. Er sagt, passt mal auf. Wenn der Herr Jesus in euch wohnt, wenn der Heilige Geist also in euch hineingekommen ist, dann habt ihr eine Spannung. Die Spannung ist, der Leib, der Körper, der ist tot. Aber der Geist, der ist Leben. Das heißt, du hast jetzt etwas in dir, das ist Leben, göttliches Leben, aber du hast noch was anderes, du hast den Leib, der ist tot. Vielleicht fragen wir, wieso ist denn der Leib tot? Nun, der Leib ist tot, weil er dem Verfall, dem Tode verfallen ist. Seit dem Sündenfall ist unser Körper so gut wie tot. Also noch nicht ganz. Wir leben ja noch. Es bewegt sich noch was, oder? Aber warten wir nur 100 Jahre. Warten wir. Was ist dann? Dann bewegt sich nichts mehr. Der Körper, der Tod, ist in den Körper eingezogen an dem Tag, an dem Adam gesündigt hat. Was hat Gott gesagt zu Adam? An dem Tag, an dem du sündigst, wirst du sterben. Ist er gestorben? Ja, er ist gestorben. Aber wie? langsam. 900 Jahre hat er gebraucht, um ganz abzusterben. Aber er ist gestorben. Der Tag, an dem er sündigte, war der Tag, in dem etwas eingezogen ist in den Leib von Adam. Der Tod. Er kam und dann hat der Tod sein Werk getan. Und mehr und mehr und mehr. Das heißt, Paulus sagt, der Leib ist tot, das heißt so viel wie er ist sterblich. Er geht dem Tode entgegen. Paulus spricht öfters so. Im nächsten Vers, im Vers 11, sagt das ganz deutlich. Euer sterblicher Leib. Schauen Sie hinein, in Römer 8, Vers 11. Euer sterblicher Leiber. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckte, in euch wohnt, wird der, der Christus von den Toten erweckte, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Der tote Leib ist ein sterblicher Leib, jetzt wissen wir es. In Vers 10 hat er gesagt, der Leib ist tot, in Vers 11 sagt er, der Leib ist sterblich. Aha, so meint er das. Tod im Sinne von sterblich. Es beginnt zu sterben. Sobald ein Kind geboren wird, beginnt es zu sterben. Wussten Sie das? Da gibt es zwei Kräfte. Da gibt es aufbauende Kräfte und es gibt abbauende Kräfte. Aber die ersten 24 Jahre ungefähr sind die aufbauenden Kräfte stärker und dann werden die abbauenden Kräfte stärker. Mit 40 merkt man es bei den Augen und mit 50 im Rücken und mit 60 in den Knochen, in den Gliedern und Gelenken und mit 70 sind die Haare schon weiß. Alles stirbt mit der Zeit und zum Schluss schlägt unser Herz nicht mehr. Also das heißt, Tod im Sinne von sterblich. Also wenn Christus in euch ist, ist der Leib zwar tot, sterblich, wegen der Sünde. Adam hat gesündigt und dann kam in unser Körper die Sünde, diese Kraft, die uns zum Sündigen zieht und es kam und deshalb ist der Körper tot. Hätten wir nicht gesündigt, hätte Adam nicht gesündigt, wäre unser Körper nicht tot und nicht sterblich. Das heißt, er war eigentlich neutral geschaffen, der Körper. So geschaffen, dass er sterben könnte und so geschaffen, dass er ewig leben könnte. Und wenn Adam vom Baum des Lebens gegessen hat, hat er sich immer wieder erneuert. Also, ich denke, es steht nicht so ganz klar in der Bibel. Es steht nur da, dass er von dem Baum des Lebens essen darf. Das steht ganz deutlich. Von einem Baum darf er nicht essen. Das war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von den anderen Bäumen darf er von allem essen. Ja? Dann hat er sicher mal von dem Baum gegessen, mal vom anderen Baum gegessen. Und da war auch der Baum des Lebens. Und von dem konnte er auch essen. Und die Frucht des Baumes des Lebens ist Leben. So wie die Frucht des Apfelbaums ist Apfel, so ist die Frucht des Lebensbaumes Leben. Er konnte also sein Leben immer wieder erneuern, indem er gegessen hat, so verstehe ich das, von dem Baum des Lebens. Aber als sie gesündigt hatten, hat Gott gesagt, so stopp, jetzt isst du nicht mehr vom Baum des Lebens. Der Adam muss hinausgehen aus dem Paradies, damit er nicht esse vom Baum des Lebens und dann ewig lebe. Denn immer wenn er isst, erneuert er sich und lebt dann so ewig, ja, in dem Zustand. Nein, das darf er jetzt nicht mehr. Und er ist außerhalb des Paradieses und jetzt beginnt er wirklich in Richtung Tod zu gehen. Also wenn Christus in euch ist, der Geist Christi in euch ist, dann ist der Leib zwar tot wegen der Sünde. Das ist der Grund, warum unser Körper tot ist. Nicht, weil wir gesündigt haben. Nein, weil durch die Sünde Adams etwas eingezogen ist. Die Sünde, der Hang zur Sünde, die Kraft der Sünde, ist er dem Tode verfallen. Das Todesurteil steht jetzt auch auf dem Leib. Er wird verfallen. Und wir lernen jetzt, ja und weiter, andererseits ist der Geist Leben wegen Gerechtigkeit. Wir lernen hier, wenn Christus in euch ist, ist der Leib trotzdem tot. Also dass die, dass der Herr Jesus in mir wohnt und dass sein Geist in mir wohnt, das ändert nichts an der Sterblichkeit meines Leibes. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wird der Leib sich nicht ändern. Er wird genauso krank werden, vielleicht krank bleiben, je nachdem, ob Gott es, wie Gott das führt. Manche werden gesund, manche werden, bleiben krank oder manche werden krank. An irgendeiner Krankheit stirbt man meistens dann ohnehin. Jedenfalls, die Gegenwart des Heiligen Geistes in meinem Körper, der Heilige Geist wohnt in meinem Körper, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass mein Körper verfällt. Und auch nichts an der Tatsache, dass in meinem Leib, in meinem Fleisch, die Sünde, der Hang, die Neigung zur Sünde ist, weiterhin fortbesteht. Ja. Bei dem Herrn Jesus, ich habe das gestern erwähnt, bei dem Herrn Jesus war das nicht so. Sein Leib war nicht tot wegen der Sünde. Ist interessant, oder? Denn er hat nicht gesündigt. Und in ihm war keine Sünde. Und er kannte keine Sünde. Im 1. Johannesbrief steht das, in ihm war nicht Sünde. Keine Neigung zur Sünde, aber die Versuchung kam von außen her. Und deshalb hat er genauso leiden müssen, als er versucht wurde, wie wir, wenn wir versucht werden, von innen her. Wir werden von der Lust her versucht. Ja, also der Herr Jesus hätte in dem Sinn nicht sterben müssen. Nein, hätte nicht müssen. Er hat sein Leben den Tod gegeben für uns, obwohl er nicht hätte sterben müssen. Wenn er nämlich sterben hätte müssen, dann wäre sein Tod kein stellvertretender Tod gewesen. Dann hätte er sterben müssen wegen sich. Aber weil er ohne Sünde war, musste er gar nicht sterben. Deshalb konnte er stellvertretend für andere sterben. Verstehen wir das? Andererseits ist der Geist Leben wegen Gerechtigkeit. Was heißt das? Der Geist in mir ist Leben. Er spricht immer vom Heiligen Geist. Er spricht immer von dem Heiligen. Wenn er sagt Geist, ist immer der Heilige Geist gemeint. Der Heilige Geist kam in unser Leben bei der Wiedergeburt, als wir uns bekehrten, als wir zu Christus kamen, kam der Heilige Geist in unser Leben, in unser Inneres herein, in unseren Körper sogar. Und er selber ist jetzt das neue Leben. Der Geist ist das Leben, so wie der Herr Jesus gesagt hat, ich bin das Leben. Der Geist ist Leben wegen Gerechtigkeit, weil er uns gerechtfertigt hat, weil er uns freigesprochen hat. Wir sind nicht mehr der Verdammnis unterworfen, weil Christus für uns gestorben ist. Er ist unsere Gerechtigkeit. Christus ist jetzt unsere Gerechtigkeit. Und weil Christus unsere Gerechtigkeit ist, weil er uns gerecht gesprochen hat aus Gnade, deshalb ist der Heilige Geist jetzt in uns das neue Leben. Das heißt, in uns ist es etwas, was ewig lebt. Wir haben einen Teil von uns, der lebt nicht ewig, der stirbt, und wir haben einen Teil von uns, der lebt ewig. Der Teil, der stirbt, ist der Leib, der äußere Mensch. Der Teil, der ewig lebt, ist der innere Mensch. Und das ist aber eigentlich der Heilige Geist. Und durch unsere Verbindung mit dem Heiligen Geist leben wir innerlich. Der Geist ist Leben. Weil Jesus Christus das Leben ist. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, aber dennoch lebe ich. Aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Nochmal, Galater 2, Vers 20. Also ich bin gestorben, ich bin mit Christus gekreuzigt, doch ich lebe. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht ich vom Fleisch her. Nein, vom Fleisch habe ich nicht das Leben. Aber der Christus, der in mir ist, der ist das Leben. Das ewige Leben. Der ist die neue Schöpfung in mir. Und dadurch, dass ich mit Christus verbunden bin, darf ich jetzt sagen, darf Paulus sagen, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Kreatur. Ich habe also nicht zwei Dinge in mir. Einmal den Herrn Jesus und zweitens das ewige Leben. Ich habe ein Ding. Kein Ding, aber eine Person habe ich in mir. Das ist Jesus Christus. Und er ist das Leben, das ewige Leben. Und dass dieses Leben in mir frisch und lebendig bleiben soll, dazu brauche ich eine Beziehung zu Jesus Christus. Und nur solange der Herr Jesus Christus in mir lebt, lebe ich. Sie alle kennen Johannes 15, dieses schöne Bild vom Weinstock und von den Reben. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn die Rebe in mir bleibt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Dann ist Leben vorhanden und wenn Leben vorhanden ist, ist Frucht vorhanden. Wenn jetzt die Rebe vom Weinstock abgebrochen wird, ja, dann verdorrt die Rebe. Dann fließt kein Leben mehr durch. Würde ich also jetzt von Jesus abgebrochen innerlich, dann wäre ich ein verdorrter Rebzweig. Wir sind also nur deshalb lebendig, weil das Leben des Heiligen Geistes in uns, fließt. Der Saft, der Lebenssaft. Und wenn ich den Heiligen Geist betrübe, dann betrübe ich den Herrn Jesus. Und wenn ich den Herrn Jesus betrübe, dann wird der Geist traurig sein und dann muss ich Buße tun. Dann muss ich dem Herrn Jesus sagen, Herr Jesus, ich habe jetzt gesündigt. Das heißt bekennen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns und stellt die Gemeinschaft wieder her. Ich verliere also das ewige Leben nicht in dem Moment, wo ich sündige, sondern ich betrübe den Heiligen Geist, ich dämpfe ihn, mache ihn traurig. Dann weiter, Vers 11. Aber wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wird der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Er hat ja von dem Leib gesprochen. Und er hat gesagt, das ist das Problem. Der Leib ist tot. Der geht dem Tode hin. Zum Tode hin. Der ist sterblich. Aber wenn jetzt der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist das ein Heiliger Geist, der den Herrn Jesus auferweckt hat. Und wenn dieser Heilige Geist, der den Herrn Jesus auferweckt hat, in uns wohnt, dann ist das doch eine Verheißung, dass wir auch einmal einen Körper haben werden, der lebt. Er wird uns auferwecken, er wird uns lebendig machen, steht hier. Er wird uns lebendig machen, er wird uns umwandeln, sodass wir für die andere Welt tauglich werden. Der Leib des Herrn Jesus musste ja auch umgewandelt werden, dass er für die andere Welt tauglich wurde. Und Gott wird uns mit uns genauso verfahren. Der Leib wird so umgewandelt, dass er für die andere Welt tauglich wird. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Wir können nicht mit Fleisch, mit Leib in dieser Art, Fleisch und Blut, in die himmlische Welt gehen. Das geht nicht. Aber er wird uns einen neuen Körper geben, er wird uns verwandeln und so tauglich machen, dass wir dort mit Leib, mit einem geistlichen Leib sein werden. Das heißt, wir werden nicht entkleidet, bloß dort sein, sondern wir werden bekleidet sein mit einem Leib, den wir ewig tragen werden. Also der Herr Jesus kam, um Leiber lebendig zu machen. Leiber für die Ewigkeit. Das sind dann geistliche Leiber. Paulus spricht davon in 1. Korinther 15. Er sagt, es gibt einen irdischen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Der irdische Leib kommt zuerst. Er wird geboren. Und es wird gesät in Unehre. Gesät heißt geboren. In Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Ein schwacher Mensch wird geboren. Der Körper, den er hat, ist schwach. Aber es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät in ein normaler, physischer Leib und es wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Aber wenn der Geist dessen, Vers 11, wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckte, in euch wohnt, wird der den Christus von den Toten erweckte, auch eure sterblichen Leiber lebend machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass ich eines Tages einen verwandelten Leib habe in der Ewigkeit. Wieso ist das so? Weil wir eine Verbindung haben mit dem Heiligen Geist, weil unsere innerliche Person, unsere Person mit dem Heiligen Geist in Verbindung steht, wegen des in euch wohnenden Heiligen Geistes. Wir leben heute mit ihm und wir werden in Zukunft auch mit ihm leben. Also die Innewohnung des Geistes ist die Garantie für die Verwandlung eines Tages. Das bedeutet natürlich, dass ich jetzt, was bedeutet das jetzt praktisch für mich? Was ist die Schlussfolgerung daraus? Lesen wir weiter. Vers 12. Jetzt kommt die praktische Schlussfolgerung, die praktische Konsequenz. Vers 12. Dann also sind wir, dann sind wir also, Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Wir sind nicht dem Fleisch schuldig, nach dem Fleisch zu leben. Das heißt, wir müssen nicht, wir sind nicht verpflichtet, nach dem Fleisch zu leben. Wir müssen nicht unseren Körper verwöhnen und verhätscheln und vertätscheln und nach seiner Lust und Laune leben. Nein, wir müssen nicht. Wir sind nicht schuldig, ihm zu gehorchen. Wir sind nicht schuldig, dem Fleisch und nach dem Fleisch zu leben. Ich schulde es dem Heiligen Geist, ja, für den Heiligen Geist zu leben, aber nicht dem Fleisch. Und wenn dieser Leib eines Tages zum ewigen Leben auferstehen soll, dann darf ich, oder verwandelt werden soll, ja, dann darf ich heute diesen Leib nicht für die Sünde gebrauchen. Der Leib ist was Wichtiges. Auch wenn er dem Tode verfallen ist und eines Tages wieder zu Staub werden, allein die Tatsache, dass der Heilige Geist in diesem Leib Platz gemacht hat, allein diese Tatsache macht den Leib zu etwas Wertvollem. Deshalb verbrennen wir ihn auch nicht. Wir heben ihn auf. Wir tun ihn in einen Sarg hineinlegen, so wie David auch beerdigt wurde. Ja, und die Israeliten haben ihre Toten beerdigt. Ja. Wir handeln ihn ehrfurchtsvoll, weil das war das Haus des Heiligen Geistes, solange der Mensch gelebt hat. Ja. Und Gott wird eine Verwandlung stattfinden lassen, sodass wir in der Ewigkeit dann bei ihm sein können. Wenn dieser Leib eines Tages jetzt verwandelt wird, dann darf ich heute diesen Leib nicht für die Sünde gebrauchen. Paulus sagt gewissermaßen, wie könnt ihr diesen Leib für ein Leben in Sünde verwenden und dann erwarten, dass Gott ihn verwandeln wird? Einmal sagt er in 1. Korinther 6, sagt er, das sollen wir jetzt lesen, das passt jetzt gut dazu, 1. Korinther 6 sagt er, dass der Leib etwas ganz Besonderes ist. 1. Korinther 6, Vers 18. Nein, Vers 15. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Werde ich also die Glieder Christi hernehmen und zu Gliedern einer Unzüchtigen machen? Das sei ferne. Oder wisset ihr nicht, dass der mit einer Unzüchtigen vereinigt wird, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, sagt er, die zwei zu einem Fleisch sein. Aber wer mit dem Herrn vereinigt wird, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Im Griechischen heißt es, flieht stets die Unzucht. Jede Sünde, die etwa ein Mensch tat, ist außerhalb des Leibes. Aber der Unzucht begeht, der sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempelheiligtum des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr wurdet um einen Preis erkauft, um einen teuren Preis. Verherrlicht dann Gott in eurem Leibe und in eurem Geiste, welche Gott gehören. Also er zeigt hier, der Leib ist wichtig und ich kann ihn einfach sündigen mit diesem Leib. Der gehört dem Herrn Jesus Christus und das ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also hier merken wir, die Bibel ist für den Leib. In der Gnosis und in manchen Philosophien und griechischen Religionen, da ist das Körperliche alles böse und man, Man denkt sich den Himmel als nur eine irgendwelche lose Seelen fliegen irgendwo herum. Ja? Oder eine Schattenwelt. Jedenfalls, die Bibel ist nicht so. Die Bibel sagt, der Körper, den wir hier haben, den behandeln wir ehrfurchtsvoll und den geben wir Gott zur Verfügung und da wohnt Gott drinnen. Und eines Tages wird Gott diesen Leib verwandeln und es wird ein Leib sein in der Ewigkeit. Auch wenn er anders ist. Nicht Fleisch und Blut, natürlich nicht. Fleisch und Blut, das geht nicht im Himmel. Aber es wird wir werden doch einen Leib haben. Einen Herrlichkeitsleib, so wie der Herr Jesus einen Herrlichkeitsleib hat. Wir sind Schuldner nicht dem Fleisch. Ich bin dem Fleisch nichts schuldig. Ich kann Nein sagen. Ich darf Nein sagen. Und die Kraft ist vorhanden, weil der Heilige Geist da wohnt. Also Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann seid ihr im Begriffe zu sterben. Wenn ihr so lebt wie die Welt lebt nach dem Fleisch. Die Ungläubigen leben nach dem Fleisch. Wenn ihr lebt wie die Welt nach dem Fleisch lebt, ja, nach den Lüsten des Leibes, wenn ihr dem einfach immer nachgebt, dann werdet ihr sterben. Er meint nicht für körperlich sterben. Das hätte er nicht sagen brauchen, denn das weiß er ohnehin, dass jeder Mensch körperlich sterben wird. Nein, es geht hier um eine Drohung. Wenn ihr Christen nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr in den ewigen Tod entgegengehen. Wer auf das Fleisch seht, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes zu Tode bringt, werdet ihr leben. Also, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, also für das Diesseitige und für die Lüste, dann geht ihr Richtung Tod. Bitte passt auf. Und wenn ihr gesündigt habt, macht radikal Schluss. Also wer nach dem Lustprinzip lebt, der ist im Begriffe zu sterben. Heute ist es ja modern, man sagt, ich habe keine Lust. Hast du Lust? Hast du da Lust und da Lust? Und da sagt, ich habe keinen Bock. Das ist ein Leben nach Lust. Und ich sage meinen Kindern immer, wir leben nicht nach dem Lustprinzip. Den Satz kennen Sie schon auswendig. Wir leben nach dem Prinzip des Wortes Gottes. Wenn dieser Leib eines Tages doch auferweckt wird, dann will ich ihn doch nicht für das Lustprinzip leben lassen. Und dann, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet. Was heißt das? Das ist ein bisschen, was muss ich denn töten? Ich dachte, ein Christ darf nicht töten. Ja? Doch, ein Christ muss töten. Aber die Frage ist, was? Tötet die Glieder, die auf der Erde sind. Kolosser 3, Vers 5. Unzucht, böse Lust, Habsucht, die ist Götzendienst. Und allerlei Dinge werden dort aufgezählt. Kolosser 3, Vers 5. Tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die ist Götzendienst. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ich muss das Unzüchtige töten. In meinen Gedanken schon. Und dann in der Tat natürlich sowieso. Unreinigkeit, ich muss es töten, ich muss Leidenschaft, das heißt hier böse Leidenschaft, Leidenschaft nach dem Bösen, böse Lust, eine Lust, die verboten ist und dass ich nicht nach dieser Lust lebe, muss ich töten, das heißt ich muss radikal mit dem Messer dran und schneiden. Also ich muss ein bisschen hart umgehen mit dem Leib. Und wie kann ich das machen? Woher nehme ich die Kraft? Er sagt, durch den Geist. Zurück, Römer 8, Vers 13. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, durch den Geist könnt ihr das tun. Der Leib, der ist träge, der will schlafen, wenn er wach sein sollte, und er will essen, wenn er fasten sollte, und er will Urlaub haben, und ich gebe ihm keinen Urlaub, oder wir geben ihm keinen Urlaub. Ja. Wir geben ihm schon Schlaf, den braucht er. Schlaf ist wichtig, aber wir lassen ihn nicht nur schlafen. Paulus sagt, lebt nicht so, dass ihr den Lüsten des, dass die Lüste des Leibes wach werden. Römer 13, Vers 14. Zieht den Herrn Jesus Christus an und trefft nicht Vorkehrungen für die Lüste des Fleisches. Eine andere Übersetzung sagt, lebt nicht so, dass die Lüste des Fleisches wach werden. Also wenn wir dem Leib es erlauben, sich selbstständig zu machen, dann wird er anfangen zu fordern. Und er wird nicht aufhören zu fordern, er wird immer mehr fordern. Einer muss sterben. Entweder die böse Lust, die Leidenschaft, die Unzucht und alle diese Dinge, oder ich. Einer wird sterben. Er sagt, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Aber ihr sollt, schau, ihr sollt nicht sterben. Ich will nicht, dass ihr sterbt. Die anderen müssen sterben. Wer? Die böse Lust, die Habsucht, der Götzendienst. Das muss sterben. Einer wird sowieso sterben. Ja? Getötet wird auf alle Fälle. Entweder du stirbst oder der andere. Diese Dinge, diese bösen Dinge sterben. Das ist so wie im Buch Esther. Sie kennen das Buch Esther, oder? Da war ein Tag festgesetzt, da sollten die Juden sterben. Juden sollten getötet werden. Die Feinde der Juden dürften sich an den Juden rächen. Und dann hat Gott einen Tag, hat Gott eingegriffen, Esther hat sich eingesetzt und so weiter. Und dann wurde die Sünde von Haman aufgedeckt. Und dann hieß es, was machen wir jetzt? Der Tag steht fest, wo die Feinde der Juden sich rächen müssen an den Juden. Und rächen dürfen an den Juden. Und ein Gesetz der Meder und Perser kann nicht aufgelöst werden. Das kann man nicht rückgängig machen. Ja, was machen wir jetzt? Dann wurde ein zweites Gesetz herausgegeben und es wurde mit Eile im ganzen Land verbreitet. An dem Tag sollen die Juden sich an ihren Feinden rächen. Jetzt kam der Tag und jetzt wusste jeder Jude, entweder ich töte oder ich sterbe. Das kann ich wählen, oder? Entweder ich töte meinen Feind oder der Feind tötet mich. Getötet wird sowieso. Das ist das. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und man muss sich das bewusst machen. Das ist, die Sache ist nicht einfach so, ach, das ist alles nicht so, schlimm. Und nein, das ist schon ein ernster Kampf. Ja. Entweder du tötest die Feinde oder die Feinde werden dich umbringen. Entweder du tötest die Faulheit oder die Faulheit wird dich umbringen. Der Leib soll uns dienen. Mit dem Leib wollen wir in unsere Herrschaft kriegen und sagen, so, und du dienst jetzt dem Herrn Jesus mit mir. Unter meiner Aufsicht dienst du dem Herrn Jesus. Jetzt gehst du dorthin und verteilst Traktate. Los geht's. Und dann sagen wir dem Leib, was er zu tun hat. Wir stellen unsere Glieder Gott zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit. Römer 6, Vers 13. Lasst nicht die Sünde herrschen in euren sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten der Sünde zu dienen, sondern stellt eure Glieder dem Herrn zur Verfügung. Ja? Und dient jetzt mit euren Gliedern dem Herrn. In Römer 12 sagt er es noch einmal. Hinweisend auf die Erbarmungen Gottes ermahne ich euch und rufe ich euch auf, eure Leiber hinzugeben als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer richtiger, vernünftiger Gottesdienst. Also, töten. Und den Leib dann, die Lüste töten, ja? Die Glieder töten. Die bösen Glieder. Und wie mache ich das? Durch den Geist. Was heißt das? Durch den Geist. Mit Hilfe des Geistes. Kraft des Geistes. Ja, aber wie geht das? Der Heilige Geist kommt zu mir und sagt, komm, ich helfe dir. Wir gehen jetzt diese Sünde an. Ich weiß, du hast Schwierigkeiten mit Unzucht. Wir gehen da jetzt dran. Und ich helfe dir. Und er motiviert uns. Und wir bitten ihn, dass er uns daran erinnert. Und er erinnert uns. Und er schlüpft in uns rein und sagt, komm, mit meiner Kraft geht's. Und er überführt uns, wenn wir nicht richtig handeln. Ja. Er legt seine Finger auf bestimmte Stellen in unserem Leben und sagt, schau, das muss weg. Das ist jetzt dran. Und wenn ich sage, Herr, ja, ich will, ich bin bereit, dann wird seine Kraft kommen. Dann wird seine Kraft da sein. Sie braucht nicht kommen, sie ist schon da. Dann wird seine Kraft zur Auswirkung kommen. Ja. Unser Leib gehört dem Herrn und wir wollen ihn dem Herrn jeden Tag auf den Opferaltar legen. Jeden Tag, sagt ein Autor, ein Bibellehrer hat das geschrieben in einem Andachtsbuch. Jeden Tag will ich meinen Leib dem Herrn auf den Opferaltar legen und sage, Herr, für die nächsten 24 Stunden soll er dir gehören. Der will immer wieder runterkriechen vom Opfer. Das ist ein lebendiges Opfer. Das will immer runterkriechen vom Altar. Das muss man manchmal festbinden, ja, wie die Juden auch ihre Opfer angebunden haben an die Hörner des Altars. Also wir machen mit. Es geht nicht automatisch. Und der Herr wird uns segnen und es wird vorwärts gehen. Aber es bleibt ein Kampf, es bleibt ein Selbstverleugnen, es bleibt ein immer wieder Acht geben. Achtung, es gibt Gefahren. Das bleibt bis zum Sterben so. Nicht meinen, aber wenn ich einmal so ein richtig geistlicher Christ bin, dann wird alles locker gehen, dann stehe ich über den, dann fliege ich so über der Welt drüber so und über die Steine und dann berühre ich den Boden nicht mehr und dann geht alles wunderbar. So wird es nie sein. Der Kampf ist bis zum letzten Tag. Mir hat das eine Schwester gesagt. Ich war so froh, dass sie mir das gesagt hat. Es war eine Frau von einem bekannten Evangelisten, der hat gerade Urlaub gemacht in Österreich damals und ich als junger Christ, ich hatte mit ihr ein Gespräch, irgendwie kamen wir so aufs Gespräch und dann sagte sie, weißt du, wenn du älter wirst im Glauben und reifer wirst, dann wirst du feststellen, es ändert sich nichts. Der Hang zur Sünde bleibt genauso, aber es ist ein beständiges Nein sagen. Nein zur Sünde und Ja zum Herrn Jesus. Aber gerade das lernst du. Beständig dranbleiben. Aufpassen und nicht meinen, jetzt habe ich es geschafft. Dann fällt man auf die Nase und merkt, es geht nicht. So wie Petrus. Petrus hat gesagt, ich schaffe das schon. Wenn die anderen alle dich verlassen, ich nicht. Mir fiel auf die Nase. Und er musste seine Lektion lernen. Möge der Herr uns helfen. Sind jetzt Fragen dazu, zu diesem Abschnitt?
Danke.
Also, danke für die Frage. Die Bibel sagt ganz klar, dass dann, wenn man den Herrn Jesus aufnimmt als seinen Erretter, bekommt man den Heiligen Geist. Bei den Jüngern war das natürlich zu Pfingsten, denn der Heilige Geist war ja noch nicht da vorher. Also die Zeit vorher hatten sie den Heiligen Geist nicht in diesem Sinne. Aber zu Pfingsten haben sie den Heiligen Geist bekommen. Aber bei uns, die wir nach Pfingsten leben, wir bekommen den Heiligen Geist in dem Moment, wo wir uns bekehren. Das heißt, da werden wir auch geistlich. Das heißt, wir sind dann im Geist und der Geist ist in uns. Nur ist es dann so, dass wir auch lernen, so im Geist zu wandeln, nach dem Geist zu wandeln. Das heißt, das ist ein Prozess, dass wir das lernen, nicht auf uns zu vertrauen, sondern auf den Heiligen Geist zu vertrauen. Aber wenn ich in dem Moment, wo ich wirklich mein Vertrauen auf Christus gesetzt habe und ihn auch jetzt als meinen Erlöser angenommen habe und angerufen habe, ja, Herr, rette mich und auf ihn wirklich glaube, an ihn glaube, dann habe ich das Heil und wenn ich das Heil habe, habe ich Christus. Und wenn ich Christus habe, habe ich den Geist. Wer Christus hat, hat den Geist. Das ist ganz klar in der Schrift. Es gibt also nicht zwei Arten von Christen, die eine, die den Geist noch nicht haben und die andere, die ihn schon haben. Sondern es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die einen Menschen haben den Geist nicht, das sind die Nicht-Christen. Und die anderen, die haben den Geist, das sind die Christen. Nun ist es natürlich schon, dass man sich auch ein bisschen was vormachen kann. Es gibt ja Leute, die gehen immer in die Versammlung, aber sie haben nie wirklich Buße getan. Sie haben nie wirklich kapituliert vor dem Herrn und haben nie wirklich ihr Leben den Herrn Jesus ausgeliefert. Sie sind letztlich immer noch stolz sind Herr über sich selber. Die müssen sich noch bekehren. Also eine Maus, die in eine Keksdose fällt, wird keine Maus. Entschuldigung, eine Maus, die in eine Keksdose fällt, wird kein Keks. Und ein Mensch, der oft in die Versammlung geht und unter Christen sich bewegt, der wird dadurch nicht Christ. Christ sein, das ist schon eine ganz klare Entscheidung. Und das ist eine Lebensübergabe, dass der Herr Jesus jetzt die Herrschaft übernehmen kann und wirklich auch übernimmt. Und dann hat man den Geist. Das heißt aber nicht, dass man dann siegreich ist, immer. Nein, dann ist ein Lernprozess. Ein Lernprozess, immer auf Christus zu vertrauen. Also, die Schrift kennt nur diese zwei, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die einen haben den Geist, die anderen haben den Geist nicht. Die einen sind im Fleisch, die anderen sind im Geist. Aber als Christ, und vor allem jetzt, wenn ich noch ein junger Christ bin, dann werde ich wahrscheinlich noch mehr Schwierigkeiten haben als vielleicht ein erfahrener Christ, der gelernt hat, mit dem Herrn zu leben. Aber ich muss jetzt lernen, da ist ein gewisser Prozess, ich muss lernen, jeden Tag dem Herrn die Herrschaft zu überlassen. Und ich muss lernen, ihm auch zu vertrauen auf seine Kraft. Und ich muss lernen, mich zu nähren von seinem Wort und nachdenken und meinen geistlichen, das Innere zu ernähren mit guter Speise, geistlicher Speise. Das heißt, ich muss dranbleiben. Wenn ich nichts tue, dann werden die Lüste des Fleisches wach und dann lasse ich mich gehen und das ist automatisch. Dann sündige ich sehr schnell wieder. Das heißt, wir haben es nicht in uns, wir haben nicht den Schlüssel in uns, sondern der Schlüssel ist in Jesus. Das heißt, er ist meine Kraft. Nicht ich bin ein besonderer Christ, sondern der Herr Jesus ist das Geheimnis des Christenlebens. Der Herr Jesus ist das eigentliche Geheimnis. Ich weiß nicht, ob Sie ganz zufrieden sind schon mit meiner Antwort. Ja, da war noch dieser Gedanke in Vers 14, wir haben jetzt nicht mehr dazu gekommen, so viele vom Geist Gottes geleitet werden. Die Leitung des Heiligen Geistes besteht darin, dass er uns auf Sünden aufmerksam macht, dass er in uns ein Verlangen weckt, für den Herrn zu leben, dass er uns befähigt, er gibt uns ja auch besondere Gnadengaben, Er belehrt uns, er hilft uns, fördert unsere Gemeinschaft mit Gott und führt uns zum Beten hin. Er möchte immer wieder uns drängen. Komm, bete. Ja. Und er formt uns um, auch im Charakter mehr und mehr. Er prägt mein Denken oder unser Denken. Er bewirkt Frucht, Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Er erzieht uns, er züchtigt uns und er leitet uns auch in Gedanken, dass wir das, wenn wir etwas vergessen und wenn wir ihn darum bitten, oder er erinnert uns an Schriftstellen, die wir gelesen haben. Also der Heilige Geist leitet uns in ganz vielfacher Hinsicht. Es ist keine gefühlsmäßige Sache, sondern es ist eine Sache im ganzen Leben. Er hat ein Heiligungsprogramm für jeden von uns und er legt seinen Finger an gewisse Stellen und so leitet er uns auch da weiter. Er nimmt uns an die Hand und sagt, komm, wir gehen, ich helfe dir, ich bin bei dir dran und wir gehen weiter. Und du sagst immer, und wir sagen immer, ja Herr, ich bin bereit, und ich möchte weiterlernen und bitte bewahre mich vor Irrtümern und bewahre mich vor meinem Stolz und vor selbst, dass ich mich das selbst, auf mich selbst verlasse. Und dann hilft er uns und dann erinnert er uns. So ist es auch in der Leitung des Geistes. Aber eigentlich gibt es nicht dieses, manche Christen werden ja, die teilen ja die Gläubigen so ein, das ist ein fleischlicher Christ und das ist ein geistlicher Christ. So ist es, das ist nicht ganz richtig. Es gibt Menschen, die sind Kinder im Glauben geblieben, das stimmt. Paulus sagt, ihr seid Fleischliche, ihr seid Kinder. Und euch muss man noch Milch zu trinken geben. Ihr könnt nicht mal feste Speisen verkraften. Ihr streitet noch untereinander und ihr denkt in manchen Hinsicht wie die Welt. Ihr seid kleine Babys im Glauben. Ja? Das gibt es natürlich schon. Aber dann ist es nicht so, dass es irgendeinen Schlüssel gibt und jetzt wird der Christ plötzlich von einem fleischlichen Christen zu einem geistlichen Christen. Das ist nicht so. Sondern das ist ein Prozess. Wir lernen, wir wachsen und vor allem, wir lernen, abhängig zu sein vom Herrn. Wir denken geringer von uns selber und größer von ihm. Und dann reifen wir durch die verschiedenen Erziehungen des Lebens, die er uns gibt. Also alles ist ein Prozess. Und manchmal stürzen wir wieder hin und fallen auf die Nase. Und dann merken wir, ach, wie konnte ich das nur vergessen? In mir ist nichts Gutes. Ich habe mich auf mich selber verlassen. Und ich bin stolz geworden. Ich habe ein großes Bild von mir bekommen. Ja. Und dann muss der Herr uns wieder runterholen und auf den Boden bringen. Das macht er dann auch. Das tut manchmal weh. Oder manchmal brauchen wir eine ganz ernste Ermahnung und Warnung. Vielleicht müssen sogar Brüder herkommen und sagen, du bist auf einem ganz gefährlichen Weg und du bist stur und lässt dich nichts sagen. Das ist ganz gefährlich. Ja. Wenn Christen sich verhärten, dann muss gehandelt werden. Muss man mit ihm in ernsthafter Weise sprechen. Das macht Paulus auch. Ja. Manchmal muss die Gemeinde jemanden Satan übergeben zur Züchtigung. Paulus hat das getan. Wie hat er das gemacht? Ich nehme an, er hat gebetet. Er sagt, Herr, lass es zu, dass er gezüchtigt wird. Dass er merkt, wie ernst die Sache ist. Damit er nicht verloren geht, damit er nicht abfällt. Da hat er jemanden den Satan übergeben, zur Züchtigung. Also, das Ganze ist ein Prozess. Auf der anderen Seite ermutigt uns der Herr immer wieder und tröstet uns und richtet uns wieder auf. Und er hilft uns durch gute Gemeinschaft. Und wir haben dann Freude wieder. Und so geht es im Christenleben. Aber der Herr möchte, dass wir beständig werden, dass wir nicht so wetterwendische Christen werden. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ja. Das gibt es natürlich schon, aber der Herr möchte, ich möchte, dass du beständig wirst, dass du lernst, auf mich zu vertrauen und nicht von Stimmungen und von anderen Menschen abhängig, sondern von mir abhängig bleibst. Ja, es ist was Wunderbares. Es ist was Wunderbares, wie Gott es tut. Wie er die Führung übernimmt und wie er uns erzieht. Und er lässt sich auch Zeit manchmal. Er, Er kommt nicht her und sagt, so, und jetzt will ich 100% von dir. Ja, natürlich will er 100%, aber er weiß, es braucht da noch einiges und er wartet und er ermutigt uns. Komm, noch einen Schritt weiter. Du kannst noch weiter. Und schau, ich bin da. Nicht du, ich. Also auf diese Weise nimmt uns der Herr hinein ins Wort Gottes und es ist eine große Gnade. Und zum Schluss sagen wir, wenn wir ankommen, was sagen wir dann? Herr Jesus, das warst alles du. Dass ich überhaupt hier ankomme, das warst du. Du hast mich hierher gebracht. Du hast mich durchgetragen. Du hast mich gezüchtigt zum richtigen Zeitpunkt. Du hast mir einen Menschen geschickt zum richtigen Zeitpunkt, als ich einen brauchte. Es ist alles Gnade. Es ist alles geschenkt. Welche herrliche Gnade. Nein, wir wollen hier schließen. Wir wollen beten. Stehen wir noch auf dazu.